SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Wofür oder wozu hätten Sie in Ihrem Leben gern mehr Muße? Ich würde annehmen, da fällt Ihnen was ein. Vielleicht überlegen Sie aber auch bei dem altmodischen Wort kurz. Muße, was war das noch? Und denken dann vielleicht an frei verfügbare Zeit, Langsamkeit, Seele baumeln lassen, solche Sachen. Jedenfalls irgendwie an das Gegenteil von Arbeit, Stress, Pflichten. Wir werden aber in dieser Sendung noch hören, dass Arbeit und Muße einander gar nicht unbedingt ausschließen müssen. Denn wir sind live nach Freiburg verbunden mit Elisabeth Choret, Slawistikprofessorin an der Uni Freiburg. In einem Sonderforschungsprojekt hat sie sich 10 Jahre lang mit dem Thema Muße beschäftigt und hat auch das neue Muße-Literaturmuseum Baden-Baden mitgestaltet, in dessen Themen und Texten die Muße auch eine wesentliche Rolle spielt. Willkommen, Frau Professor Choret.
Danke vielmals für die freundliche Einladung. Guten Abend.
Ich fange mal persönlich an. Was war denn Ihr letzter Moment oder Ihre letzte Situation der totalen Muße?
Das liegt Minuten zurück. Ich bin notorische Fahrradfahrerin und finde tatsächlich immer auf den Wegen, die ich fahre, die ich sehr bewusst auch fahre und mir Zeit lasse, eigentlich immer Momente der Muße. Und es ist tatsächlich so, dass mir dann, ohne dass ich darüber nachdenke oder gar bewusst ein Problem wälze, mir dann oftmals Gedanken, Lösungen für irgendwelche Vortragsanfänge oder sonstige Dinge, die man lang vor sich hingewälzt hat am Schreibtisch, dass mir das auf einmal zufliegt.
Ich finde ganz interessant, dass Sie das mit dem Fahrradfahren sagen, weil ich finde, das hat auch mit dem Stichwort Achtsamkeit zu tun, was man heute viel hört. Vielleicht finden wir ja da auch noch eine Verbindung und dann ist Muße ja auch was sehr Aktuelles. Bemühen Sie sich da jeden Tag drum, solche Momente wirklich wahrzunehmen und auszukosten?
Ja, im Prinzip schon. Ich habe einen sehr anstrengenden Arbeitstag, auch mit viel Termindruck und viel Nachdenken, viel Schreiben. Aber ich versuche tatsächlich vor allem eben manche Dinge, die eigentlich zum Alltag gehören. Ich muss mich ja auf dem Fahrrad bewegen, wenn ich von einem Ort zum anderen will, dass ich diese Minuten auch wirklich bewusst mache. Und ich empfinde das tatsächlich als Muße. Ich hätte das wahrscheinlich früher nicht so bezeichnet. Aber es sind auch andere Dinge beim Kochen, beim Bügeln, ja, das sind eben auch Tätigkeiten, die man so oder so machen kann. Und das ist für mich eben auch eine Form, auch in einem relativ fordernden Beruf, doch diese Nischen zu finden, ohne dass ich mich jetzt irgendwie verbiegen muss oder so. Das sind tatsächlich schöne Momente, die mir viel geben.
Warum?
Und ich denke, wir haben auch durch unsere Forschungen, habe nicht allein 10 Jahre geforscht, sondern in einem wunderbaren Verbund, dem Sonderforschungsbereich Muße an der Universität Freiburg. Und eines dieser Forschungsergebnisse war, wie wichtig natürlich auch der Körper, das körperliche Wohlbefinden und auch die Rhythmisierung von körperlichen Tätigkeiten und auch bei der Arbeit eine gewisse Rhythmisierung, dass das eben durchaus Muße förderlich ist. Und es ist natürlich so, dass Spazierengehen ist ja eine klassische Muße-Tätigung. Da hat man es eigentlich zusammengeführt, ja.
Unser Gast ist Elisabeth Choret, Slawistikprofessorin an der Universität Freiburg. Sie hat dort mit einem größeren Team lange zum Thema Muße geforscht und ist Kuratorin des neuen Muße-Literaturmuseums in Baden-Baden, über das wir später auch noch genauer reden werden. Frau Choret, vielleicht definieren wir das mal genauer. Was ist denn Muße?
Ja, da haben wir uns sehr lange Gedanken gemacht, weil Muße zum einen ein eher altvatrisch klingender Begriff ist, mit dem manche gar nichts mehr anfangen können. Auf der anderen Seite wir eine Vielzahl von Lifestyle-Publikationen haben, die schon im Titel das Wort Muße tragen und Muße sozusagen als ein Allheilmittel empfehlen in einer Welt, die durch Beschleunigung, Zeitverdichtung, Effizienz geprägt ist und die sozusagen über Muße dann ein anderes Leben, eine Entschleunigung empfehlen, bis hin zu tatsächlich Instrumentalisierung auch von Muße wieder für bessere Produktivität, Effizienz, also Schulungen für gestresste Manager mit Mußeübungen und so weiter. Also da ist natürlich dann die Begrifflichkeit auch, wird dann auch schon schwierig, ja, wenn den Muße ein Effizienz- und Produktivitätsdruck unterzogen wird, wird natürlich der ursprüngliche Gedanke von Muße sehr fast pervertiert. Aber es ist vielleicht ganz interessant, sich zu überlegen, woher kommt dieser Begriff eigentlich und was ist seine Schwierigkeit. Muße ist abgeleitet vom mittelhochdeutschen Murse, das gab es schon. Und das ist ein Wort, das eigentlich mit müssen, mit dem heutigen Wort müssen irgendwie verwandt ist. Aber im Mittelhochdeutschen bedeutete das eher Möglichkeit, Gelegenheit haben zu etwas. Und da sind wir eigentlich dann schon ziemlich in dieser Wortbedeutung, wie wir das heute haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das eine Begrifflichkeit, die es in vielen Kulturen und eben von der Antike an gibt, mit ganz ähnlichen Schwierigkeiten, das Wort zu verstehen und zu definieren. Wenn es also im Griechischen Skole heißt, von dem übrigens unser Wort Schule abgeleitet ist, das würde man vielleicht heute weniger mit Muße in Verbindung bringen. Oder im Otium im Lateinischen. Auch diese Begriffe haben eine sehr, sehr große Bandbreite. Und diese Bandbreite zeigt sich eben auch im Deutschen, dass wir auf der einen Seite Muße haben, dann haben wir Müßiggang, was natürlich auch irgendwie, nicht nur irgendwie, sondern tatsächlich etymologisch zusammenhängt. Und wo wir bei dem Wort Müßiggang dann aber schon wieder das Problem haben, das kann auch durchaus negativ gemeint sein. Also das ist ein müßiggängerischer Mensch, das ist ein fauler Mensch, der nichts tut. Oder es kann eben auch bedeuten, es ist ein Mensch, der in Muße wandelt, flaniert. Ja, also da sieht man, dass das gar nicht so leicht zu definieren ist. Wir haben eine Arbeitsdefinition natürlich gefunden.
Und die geht wie?
Die geht wie, dass das eben ein Zustand ist, in dem der Mensch in einem Sein ist, das nicht zweckbestimmt ist. Also ein Sein, in dem der Mensch ganz bei sich ist, frei von Zwängen. Die Freiheit ist besonders wichtig. Und wir haben versucht, das mit paradoxalen Begrifflichkeiten nicht zu definieren, aber uns dem anzunähern, indem wir etwa von produktiver Unproduktivität gesprochen haben. Und auch von tätiger Untätigkeit.
Wobei tätig und untätig ist, also bei der Betrachtung von Arbeit, von guter Arbeit, spielt ja seit einer Weile der Begriff Flow auch eine Rolle, der auch mit einem Bei-sich-Sein zu tun hat, wenn man ganz im Tun aufgeht. Hat Muße damit auch was zu tun?
Ja, also wir haben auch in unserem Sonderforschungsbereich tatsächlich ein Forschungsprojekt im Bereich der Musikwissenschaft zu diesem Thema Flow gehabt. Das ist ein hochinteressantes Phänomen, das natürlich eng mit der Begrifflichkeit Muße auch zu verbinden ist und sozusagen einen vielleicht dann noch weiterentwickelten Zustand in einem ganzen Aufgehen in einem, es war kein Zufall sicherlich, dass wir das mit der Musik, vor allem mit der Musikwissenschaft dieses Projekt hatten. Aber es gibt eben tatsächlich auch den Arbeitsflow, ja, der vielleicht auch gerade an diesem Zustand ein wichtiges Merkmal von Muße-Erfahrung erklären kann, zum Beispiel, dass man die Zeit vergisst, ja, dass man die Zeit und auch den Raum eine ganz neue Dimension erfährt.
Nun ist es auf jeden Fall offenbar etwas, was Positives, was man als angenehm erlebt. Trotzdem gibt's aus verschiedenen Gründen Workaholics oder wir neigen dazu, unsere freie Zeit lieber mit Aktivitäten als mit Muße zu füllen und geraten dann bisweilen in Freizeitstress. Ist es die Angst vor Langeweile oder vor der Begegnung mit uns selber oder warum weichen wir der Muße offenbar auch gern aus, obwohl sie doch was Schönes ist?
Ja, ich glaube schon, dass die moderne Gesellschaft und manche gehen ja so weit, dass sie sagen, diese Unruhe oder dieser Effizienzgedanke oder dieser Gedanke einer permanenten Fortschrittsgläubigkeit, das ist tatsächlich ein Zeichen der Moderne, also diese zunehmende Beschleunigung, dass das sozusagen einfach das Merkmal unserer Zeit ist, in der wir leben. Gleichzeitig ist das Bedürfnis natürlich hier auch kritisch, eine kritische Position dazu zu finden, steigt natürlich praktisch parallel oder analog zu dieser immer mehr zunehmenden Beschleunigung, die ja von manchen Forschern eben auch mit der Digitalisierung der Welt, der ständigen Erreichbarkeit und so weiter in Verbindung gebracht wird. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass Muße tatsächlich eben auch eine Möglichkeit ist, wenn man eine Muße erfährt, zumindest temporär aus diesem Effizienzdruck auszubrechen und in diesem Zustand des ganz bei sich Seins vielleicht einen Waldspaziergang zu haben, dann auch diese Effizienz-Produktivitätslogik mal kritisch zu hinterfragen, indem man zum Beispiel sieht, es geht jetzt auch ohne Effizienz und ohne, dass ich etwas produziere. Und da ist im Kern dann eigentlich auch schon ein durchaus gesellschaftskritisches Potenzial da. Ich möchte vielleicht einen Satz noch sagen zu der Problematik von Muße, denn ich habe jetzt bin zurückgegangen in die Antike und in die Etymologie des Wortes Muße, aber die Schwierigkeit ist, dass das Wort Muße eigentlich in kaum eine zumindest europäischen Sprachen wirklich analog übersetzt werden kann und dass immer andere Konnotationen mit diesen Begrifflichkeiten mitschwingen. Sei es, dass es stärker in Richtung Freizeit geht, dass es stärker in Richtung Erholung geht, diese Begriffe. Das heißt, gerade im Vergleich mit anderen Kulturen und anderen Sprachen, und das haben wir in unserem Sonderforschungsbereich auch gemacht, sieht man eben, wie dieses Wort oder auch die Erfahrung von Muße eben auch kulturell kodiert ist, gleichzeitig aber so etwas ist wie ein anthropologisches Grundbedürfnis, das der Mensch hat. Also ein, sozusagen, Aristoteles sagt ja, diese Muße, der Zustand der Muße ist sozusagen die höchste Glückseligkeit, die der Mensch erreichen kann.
Wir sprechen über Muße, denn zu diesem Thema hat sie an der Uni Freiburg 10 Jahre lang geforscht. Wir kommen auch auf die Ergebnisse dieser Forschung im Lauf der Sendung immer wieder und genauer. Frau Choré, aber lassen Sie mich zuerst fragen, was haben Sie denn selber für sich daraus mitgenommen? Hat diese Beschäftigung damit auch mehr Muße in Ihr Leben gebracht, vom Fahrradfahren ganz abgesehen?
Einerseits ja, andererseits nein. In einem Sonderforschungsbereich zu forschen, zumal wenn man den auch über mehrere Jahre leitet, so wie ich das durfte, das war eine große Freude, aber auch eine sehr große Anstrengung. Das heißt, ich habe manchmal so salopp gesagt, also wenn die Logik stimmt, dann müssten wir den nächsten Sonderforschungsbereich über Stress machen. Das würde dann wahrscheinlich sehr mußevoll werden. Also das ist aber doch der eine Aspekt. Das andere ist tatsächlich so, dass ein stärkeres Bewusstsein entstanden ist, dass Wissenschaft Muße braucht. Und wir haben uns auch mit Fragen von Wissenschaft und Muße beschäftigt. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich das, glaube ich, ganz offen sagen darf. Auch in der Wissenschaft erfahren wir eine Beschleunigung von etwa einer Exzellenzinitiative bis zur anderen, bis den zunehmenden Anforderungen, alle Forschungsergebnisse messbar, quantifizierbar und so weiter zu machen, die eigentlich eine Entwicklung, die eigentlich eine Arbeit in Muße und damit auch potenziell sehr kreativ eigentlich fast verunmöglicht. Und das ist etwas, was man sicherlich immer wieder anmahnen muss, dass Denken Zeit braucht, Denken auch nicht nachdenken, gute Ideen haben, auch nicht auf Knopfdruck kommt, sondern tatsächlich etwas, einen Zustand voraussetzt in den meisten Fällen, den man als Muße bezeichnen kann, aber der auf alle Fälle nicht von einem kurzfristigen Effizienzdruck geprägt sein darf.
Und da ist natürlich in der kreativen Arbeit auch durch die Digitalisierung in den letzten Jahren in vielen Bereichen so eine Verdichtung entstanden, die auch viel beklagt wird und die dann wirklich auf Kosten der Kreativität geht. Und bei Ihnen kommt noch dazu, dass Sie jetzt nicht nur zum Beispiel ein Sonderforschungsprojekt geleitet haben, Sie haben auch 4 Kinder. Das heißt, Sie hatten auf jeden Fall eine Reihe von Jahren, in denen das mit der Muße wahrscheinlich eine besondere Herausforderung war.
Ja, das ist natürlich ein sehr weites Feld. Ich bin unendlich dankbar für meine Kinder und ich antworte auf diese Frage eigentlich immer nur mit einer Antwort. Ich habe das alles nicht sozusagen trotz der Kinder geschafft, sondern ich habe es wegen der Kinder geschafft. Die Kinder hatten immer die Fähigkeit, mir eine andere Welt, die unabhängig war von dem Unibetrieb, mich sehr schnell, wirklich von einer Minute in die andere, wenn man nach Hause kam, in diese Welt wieder hinein zu katapultieren. Und ich wäre sicherlich nicht so weit, wie ich jetzt bin, weder in meiner persönlichen Entwicklung noch in meiner wissenschaftlichen Arbeit, wenn ich nicht meine Kinder hätte.
Was haben Sie denn über geschlechtsspezifische Unterschiede herausgefunden bei Ihrer Forschung? Wer kann Muße besser, Männer oder Frauen?
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Also ich glaube, dass weder Frauen zu pauschalisieren sind, noch Männer zu pauschalisieren sind. Und wenn man dann noch die interkulturellen Fragen hineinbringt, dann wird das sozusagen überhaupt nicht mehr beantwortbar. Aber tatsächlich ist das eine sehr, sehr interessante Frage, die ich auch in meinem eigenen Teilprojekt in dem Sonderforschungsbereich erforscht habe. Und zwar am Beispiel von Frauen, privilegierten Frauen, adeligen Frauen im Russland des 19. Jahrhunderts. Ich habe das damals unter den Titel Erzwungene Muße gestellt, weil das ein Zustand war dieser jungen Frauen, die mehr oder weniger ja auf ihre gute Verheiratung warten mussten und diese Zeit überbrücken mussten mit ziemlich quälender und langweiliger Handarbeit, die natürlich auch eine Disziplinierungsmaßnahme war. Da kann man viel noch dazu sagen mit dem weißen Linnen, auf dem gestickt wurde und so weiter. Aber tatsächlich hat sich gezeigt, wir haben das anhand von literarischen Texten dann analysiert, dass da eine unendliche Langeweile und auch oft ein großer Widerstand war gegen diesen Zwang, Hand zu Hand arbeiten. Aber dass aus dieser Langeweile dann nicht selten, so jedenfalls die literarischen Texte, so eine Muße-Erfahrung geworden ist und tatsächlich etwas Kreatives entstanden ist. Und zwar nicht nur in den Handarbeiten selbst, sondern soweit die literarischen Texte das spiegeln, eben, dass die Autorinnen, die Schriftstellerinnen dann sozusagen vom Sticken dann in das Dichten kommen. Also dass da sozusagen eine Transformation dieser Langeweile in einem Mußezustand erfolgt. Wir haben das als Transgression, also als eine Überschreitung sozusagen des einen Zustands zum anderen bezeichnet.
Das ist dann sozusagen die erzwungene Muße. Dann ist es aber auch eine Frage, wem wir wie viel Muße zugestehen wollen in einer Gesellschaft. Also wenn wir wieder in die Gegenwart kommen, sind Sie denn zum Beispiel als Apologetin der Muße auch fürs bedingungslose Grundeinkommen? Sehen Sie da einen Zusammenhang?
Wir sehen da einen sehr großen Zusammenhang und wir haben auch mit einem lieben Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft, Herr Neumerker, intensiv darüber diskutiert und hätten uns sehr gewünscht, dass wir da ein großes Forschungsprojekt integrieren können, aber es ist sehr schwierig, Muße zu messen. Und das heißt, es gibt eben Wissenschaftsdisziplinen, die sehr stark in ihrer Disziplin darauf angewiesen sind, dass sie messbare Resultate vorlegen. Und aber wir waren da sehr stark in der Diskussion über dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und mich interessiert jetzt vor allem der Diskurs darüber. Denn salopp heruntergebrochen heißt es eigentlich, also das größte Bedenken neben dem, wer soll es bezahlen, wobei es ja da Rechnungen gibt, aber das größte Bedenken, dann arbeiten die Leute nichts mehr. Mhm. Dann liegen die faul auf der Haut. Und da sind wir genau in diesem Bereich, der sozusagen des, auch des normierten Lebens, das eben durchaus auch durch die christliche Prägung des Arbeitsethos, dass sozusagen wirklich den Wert des Menschen ja sehr stark über seine Produktivität und über die Arbeit bestimmt. Insofern wäre es auf alle Fälle ein sehr, sehr interessantes Experiment, zu sehen, was machen die Menschen, wenn sie sozusagen auch sich entscheiden können, wie viel freie Zeit sie im Verhältnis zu der Höhe des Einkommens tatsächlich haben können und wie sie diese Zeit dann sozusagen nutzen. Wir gehen positiv davon aus, dass es zu viel mehr Musse-Erfahrungen kommen könnte.
Und natürlich spielt da dann auch wieder eine Rolle, wie das dann jeweils von den anderen Menschen bewertet würde. Ne? Also man hat das auch jetzt, wenn zum Beispiel jemand, sagen wir, Hartz-IV-Empfänger ist, von dem erwarten wir dann, dass der vielleicht keine Musse sich auch noch gönnt. Das ist auch sehr ambivalent, oder?
Ja, das war so immer ein sehr saloppes Beispiel, das ich gerne in den Raum geworfen habe, wenn wir uns zu sehr in die theoretische Diskussion verstiegen haben, dass ich gesagt habe oder gefragt habe, darf ein Arbeitsloser Musse haben oder macht uns das aggressiv? Ja? Warum macht es uns aggressiv?
Haben Sie eine Antwort?
Naja, ich habe die Antwort eigentlich schon gegeben, weil wir viel zu wenig darüber nachdenken, wie stark wir alle dieser Effizienzlogik und Produktivitätslogik unbewusst auch permanent erliegen. Ja?
Mit Frau Professor Elisabeth Choret, die sich an der Uni Freiburg lang im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem Thema Musse befasst hat. 10 Jahre, Frau Choret, und sicher mit einem größeren Team, Sie haben es schon gesagt, zu einem doch eher diffusen Thema. Wie kam das? Also welchen Forschungsauftrag hatten Sie genau?
Ein Sonderforschungsbereich sucht sich seinen Auftrag gewissermaßen selbst. Der Anstoß ging damals von Herrn Kollegen Hasebrink aus, der Mediävistis sich also mit Mittelalter befasst, in dem diese Spannung, das Spannungsfeld von Arbeitsethos und Kontemplation, also auch durchaus in geistigen, kirchlichen Kreisen natürlich ein ewiges Konfliktpotenzial war. Und ich war damals Dekanin unserer Fakultät und wir hatten uns überlegt, ein Thema zu finden, das irgendwie auch zu Freiburg passt. Also ein Thema, das jetzt nicht unbedingt die große Beschleunigung oder so etwas ins Zentrum rückt, sondern das uns auch packt, das uns auch fordert, gerade weil es fast nicht greifbar ist, dieses Thema. Weil man eben nicht mit einfachen Dichotomien hier Musse, da Arbeit. Ja, also das funktioniert einfach nicht. Man kann auch in Musse arbeiten und wir haben als philologische Fakultät mit verschiedenen unterschiedlichen Kulturen, die wir untersuchen in Sprache und Literatur, vor allem Sprach- und Literaturwissenschaft, wir haben natürlich sehr schnell gemerkt, dass das über die historische Schiene immer unterschiedlich interpretiert wurde, was Musse ist. Und wir sind ja auch, wir haben es ja gerade gemerkt in unserem Gespräch über das bedingungslose Grundeinkommen, dass man immer wieder auf dieses Thema kommt. Aber wenn man jetzt andere Kulturen anschaut, ja, ich sage jetzt sozusagen bewusst auch die Stereotypen hinterfragt, ja, welche Kulturen da besonders faul sind angeblich. Der faule Russe, das kann ich jetzt einmal aus meiner slawistischen Prägung natürlich mit unter großen Anführungszeichen ins Spiel bringen. Aber das sieht man ja schon. Der arbeitsame Deutsche und der auf der faulen Haut liegende Russe ist in der russischen Literatur fast ein Topos, ja, etwa in dem Roman Ablomov. Aber diese Fragen eben zu sehen, das ist nicht so einfach. Wer definiert überhaupt, ob jemand Musse hat oder ob er faul ist?
Wieso ist das typisch russisch oder der Oblomov, der eben nicht, überhaupt nicht mehr aus dem Bett aufstehen will? Wieso sagen Sie, das ist da so ein Topos oder woher kommt das?
Also ich habe das bitte unter ganz dicken Anführungszeichen gesetzt.
Natürlich.
Ja, wir versuchen das natürlich zu dekonstruieren. Das sind sehr alte Klischees, die zum Teil auch Selbstzuschreibungen von in der russischen Kultur, auch von in der russischen Politik, etwa von Peter dem Großen war, der sozusagen Russland auf den westlichen Standard einer Leistungsgesellschaft, einer modernen Gesellschaft katapultieren wollte. Und es ist eben ein richtiger Topos in den literarischen Texten, diese Fragen, was zeichnet eigentlich die russische Identität aus im Unterschied zur deutschen. Das ist in der russischen Literatur ein sehr großes Thema. Und es ist interessanterweise eben häufig in Konfrontation mit Deutschland. Mhm. Deutschland als sozusagen Sehnsuchtskultur, wo die Leute ordentlich arbeiten und zielstrebig und wo es ordentlich ist und so weiter. Ich spreche jetzt vor allem über ein Bild im 19. Jahrhundert, aber die sind sehr persistent, diese Bilder.
Geht es auch später weiter? Ich meine, ja. Sie haben Mitte der 70er auch in Moskau studiert und im damaligen Leningrad. Wie war es dann im totalitären Sowjetreich um die Muse bestellt, wenn Sie das jetzt von heute aus und nach Ihren Forschungen betrachten?
Sie machen sehr große Themen auf. Ich würde vielleicht noch einen Satz zurück noch zum 19. Jahrhundert, weil das wichtig ist, um auch die sowjetische Zeit dann zu verstehen. Gerade bei dem Roman Oblomov, ja, heißt der Widerpart, der sozusagen Oblomov aus dem Bett und zu einem aktiven Leben bringen will, trägt einen deutschen Namen, der heißt Stolz. Ja, also dass sie vielleicht nur zur Präzisierung dieser Dichotomie von zwei völlig unterschiedlichen Lebensweisen. Man kann sagen, Oblomov ist der faule Russe oder Oblomov und ist wirklich der Prototyp eines kontemplativen Menschen, auch eines kreativen Menschen. Ja. Und wenn ich jetzt aber tatsächlich den Sprung in die Sowjetunion mache, so ist vielleicht viel nicht bewusst, dass für Karl Marx in seinen großen gesellschaftsutopischen Entwürfen die Muse durchaus eine Rolle gespielt hat. Das heißt, das, was zu seiner Zeit das Privileg von wenigen Reichen war und Ausbeutern und Kapitalisten und so weiter, dieses Privileg, Muse-Erfahrung zu gewinnen, sollte eben durch diese gesellschaftlichen Utopien auch dem Proletariat ermöglicht werden. Im Sinne einer selbstbestimmten, nicht entfremdeten Arbeit. Aber tatsächlich gebraucht Marx auch den Begriff von Muse. Nicht sehr häufig, aber er beschreibt das immer als eines der Ziele. Und in der Sowjetunion hat man dann tatsächlich mehr oder weniger bewusst ja versucht, diesen Gesellschaftsentwurf in die Realität zu überführen. Und auch darüber haben wir in dem Sonderforschungsbereich intensiv gearbeitet, indem wir vor allem in den 20er und 30er Jahren, als man wirklich noch sozusagen von der reinen Ideologie zumindest theoretisch ausgegangen war, zu schauen, wie hat man denn das versucht zu realisieren. Und man hat die riesigen Gärten, Jagdgründe und sonst was, die es selbst innerhalb von Moskau da gab und von adeligen Besitz gewesen war, die hat man natürlich enteignet und hat dort unendlich große Parkflächen angelegt, sehr, sehr bewusst gestaltet, um sozusagen dem Proletariat diese Muse-Erfahrung zu ermöglichen.
Aber jetzt würde ich doch gern nochmal in die Gegenwart und jetzt doch auch nochmal zu uns Deutschen zurückkommen, ja, weil Sie auch die Klischees vorhin angesprochen haben. Also wie musebegabt wären wir dann tendenziell mit unserem bekannten Hang zur Ordnung und Effizienz? Und sind wir den Mittelmeeranrainern dann da immer hoffnungslos unterlegen? Oder löst sich das alles auf, wenn man genauer hinguckt?
Also ich bin weit davon entfernt, sozusagen diese Klischees zu bedienen. Ich glaube, Deutschland ist, glaube ich, Reiseweltmeister, oder? Urlaubsweltmeister. Das heißt, da scheint ja bei aller Effizienz Arbeitswilligkeit und Arbeitsethos, was sicherlich vorhanden ist in Deutschland, aber es scheint ja ein riesiges Bedürfnis da zu sein, sozusagen auszubrechen und diese Sehnsucht nach Urlaub, der hohe Wert von Urlaub, von Freizeit, ist natürlich, gehört auch dazu, zu diesem hohen Arbeitsethos. Ist sicherlich auch notwendig, ja, um einen Ausgleich zu haben. Aber ich tue mich immer sehr schwer bei Fragen, die Deutschen, die Russen. Ich kann das nur sozusagen anhand von künstlerischen, literarischen Diskursen und auch soziologischen Untersuchungen im Grunde kritisch hinterfragen. Insofern.
Ich will da jetzt auch nicht irgendwelche Klischees befördern, aber ich frage Sie trotzdem, ob Sie denn vielleicht, also ich frage Sie als Österreicherin, ob da denn mit der Kaffeehauskultur ein Musikklassiker geschaffen wurde.
Ja. Da würde ich eindeutig mit Ja antworten. Das immer, mein Kaffeehaus ist einfach war traditionell, auch das ist natürlich im Fluss, ein Ort, in dem man in Gesellschaft allein war oder allein sein konnte, in dem man stundenlang lesen konnte. Also Lesen ist ja auch eine klassische Musetätigkeit und in dem man trotzdem nicht einsam war. Und sicherlich ist diese Art von Kultur etwas, was immer bedroht ist. Ja, wenn es jetzt viele Restaurants gibt, in denen, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, in Österreich jedenfalls, ist das in manchen Lokalen, nicht Cafés, aber Lokalen so, dass man so Essenslots zugeteilt bekommt. Ja, die erste Sitzung von 18 bis 20 Uhr, die zweite von 20.30 Uhr bis 22 Uhr. Dann widerspricht das natürlich jeglicher Form von Muße, die man, die von Offenheit, von Freiheit, wir schauen mal, wie sich's entwickelt, wir schauen mal, wie lange wir Lust haben, uns noch zu unterhalten und so weiter. Das widerspricht dem elementar, nicht? Also, da haben wir dann ein sehr getaktetes, gezirkeltes Zeitverständnis.
Und das passt da
das
nicht
passt
dazu.
Nicht wirklich zur Musse-Erfahrung, wenn man die Zeit vergessen soll. Also der Kellner wird dann sicherlich darauf aufmerksam machen, dass man jetzt langsam gehen soll. Ja?
Unser Gast ist Elisabeth Schuré von der Uni Freiburg, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, Slawistin, Spezialistin in Sachen Musse und Kuratorin und Freiburger Projektleiterin beim neuen Muße-Literaturmuseum in Baden-Baden, in der Stadtbibliothek. Sie haben da nicht ganz bei Null angefangen, Frau Schuré, denn so eine Art Literaturmuseum gab es in Baden-Baden vorher schon, das wussten nur nicht viele. Was haben Sie da vorgefunden und was wollten Sie daraus machen?
Wir haben eine literarische Gedenkstätte für mehrere Autoren vorgefunden, im Grunde sehr traditionell, etwas verstaubt. Wir haben aber vor allem einen großen Umgestaltungswillen und einen großen Mut bei der Direktorin dieses Museums und Leiterin der Stadtbibliothek, Frau Münch, vorgefunden. Und was wir machen wollten, wir wollten das Experiment wagen, dass wir das, was wir im Sonderforschungsbereich erarbeiten, tatsächlich in die Gesellschaft zurückspeisen. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, dass wir überhaupt das Thema Muße als Gegenstand, als Thema der Literatur vermitteln. Und das ist natürlich bei Literatur, die mit Baden-Baden in Bezug steht, relativ naheliegend, denn Kurorte, Badeorte gelten traditionell ja auch als Muße-Orte. Durchaus aber auch als Orte, in denen diese Muße kippt. Und das ist etwa mit dem Casino in Baden-Baden natürlich auch schon in der Topografie und in der Stadtgeschichte gegeben. Aber was wir eigentlich wollten vom Sonderforschungsbereich aus, wir wollten eine Museumsgestaltung machen, in der wir unseren Besuchern und Besucherinnen tatsächlich einen Raum schaffen, in dem sie Muße erleben können. Also Muße als Thema, aber Muße auch als Gestaltungsprinzip. Und wir haben Erfahrung mit einer vorgängigen Literaturausstellung gehabt über Turgenev. Und da haben wir diese Methoden erarbeitet und es hat sehr gut funktioniert. Wir waren da selbst erstaunt und hoch erfreut. Und wir haben das jetzt versucht, sozusagen in diesem Muße-Literaturmuseum tatsächlich noch weiter zu entwickeln und vor allem in einem wirklich sehr, sehr großen Maßstab. Es ist ja eines der größten Literaturmuseen jetzt in Deutschland, einen sehr großen Maßstab zu realisieren.
Wie sieht das denn jetzt aus? Führen Sie uns kurz durch ein Stück weit.
ich führe sie gerne durch. Es ist konzipiert im Grunde als ein begehbares Buch, das die Literatur, die Muße-Literaturgeschichte und die Nicht-Muße-Literaturgeschichte der Stadt Baden-Baden, Baden-Baden als literarischer Raum, Baden-Baden als Thema in der Weltliteratur. Und das ist also kein sozusagen Provinzthema, das wir hier vermitteln. Wir versuchen das, wir haben versucht, das über Epochenräume. Wir führen hier von Mittelalter bis in die Gegenwart und auch über Themenräume, etwa Literatur und Spiel oder Liebe, Mord und Totschlag oder Literatur und Hotels, sehr breit aufzufächern. Und wir haben unsere Erkenntnisse aus der Muße-Forschung insofern umgesetzt, als für uns das wichtigste Prinzip ist, dass die Besucherinnen und Besucher die maximale Freiheit haben, das zu machen in dem Museum, was sie wollen und was sie interessiert.
Und das hat aber vor allem mit Lesen zu tun, nehme ich jetzt mit. Oder haben Sie auch sozusagen Ausstellungsstücke?
Wir haben Ausstellungsstücke, wir haben bewusst reduziert. Das ist keine Ansammlung von Hunderten von Büchern, die wir ausstellen, sondern es ist ein Museum zum Entdecken, zum Hören, zum Sehen, zum Anfassen, zum Lesen, zum Blättern in überdimensionalen Büchern, zum Entdecken. Man kann entdecken in Schubladen, in interaktiven Elementen. Aber das ist sehr diskret inszeniert und entspricht eben unseren Erkenntnissen, dass eine der wichtigsten Voraussetzungen für große Erfahrung ist die Freiheit. Die Freiheit des Individuums, das zu wählen, was es tun will und was das diesen Menschen glücklich macht und ihn interessiert.
Ja? Soweit. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Danke für diesen Eindruck jetzt nochmal. Also wer vorbeikommt, sehe sich das unbedingt mal an und gebe sich eine mußevolle Zeit im Muße-Literaturmuseum in der Baden-Badener Stadtbibliothek. Frau Schoree, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken für Ihr Interesse.
Das war SWR 2 Tandem mit Elisabeth Schoree, Redaktion Nadja Ode, Technik Philipp Stein. Mein Name ist Bernd Lechler.